Themen, seine Rede, die Eigenarten, alles so genau, dass der Zuschauer im Zuschauerraum, sei es im Parterre oder in den Rängen, zeitweise vergisst, dass er sich im Theater befindet. Dass die Dinge so real dargestellt werden, wie sie gerade jetzt so lebendig in Funktion werden. So sollten wir, jeder Einzelne von uns, seid meine Nachahmer, wie ich ein Nachahmer Gottes bin, schreibt Paulus, bitte. Wir sind, noch einmal, ein Theatron Gottes für die ganze Welt, für den ganzen Kosmos, für Engel und Menschen. So. Am Anfang dieser Stunde repetieren wir ganz kurz überblicksweise die Seite des prophetischen Wortes in Bezug auf Zeitprophetie, die Seite, die meistens noch unbekannt ist, dass Jesus, der zum Beispiel sich selber in seiner Niedrigkeit natürlich nur darunter gestellt hat, auch des Menschen Sohn weiß nicht um Zeit und Stunde. Und die Engel im Himmel auch nicht. Was seid ihr, meine Jünger? Bitte. Auch des Menschen Sohn weiß nicht um Zeit und Stunde. Dann schlagen wir jetzt Johannes 13 auf. Evangelium Johannes. Kapitel 13 und lesen den ersten Vers. Oder? Ja. Vor dem Feste des Passa aber. Das letzte Passafest, wo Jesus dann als Lamm Gottes geschlachtet wurde. Vor dem Feste des Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Nämlich, dass er aus diesem Kosmos, diesem Weltall, zu dem Vater hingehen sollte. Da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hat, liebte er sie bis ans Ende. So. Auch der Sohn des Menschen weiß nicht um Zeit und Stunde. Und jetzt? Als nun die Zeit und Stunde herangekommen war, die der Vater für ihn bestimmt hat, wusste er es jetzt?
Ja.
Aha. Ich sage jetzt gleich ein grundsätzliches Wort in dieser Hinsicht. Immer dann, wenn die von Gott dem Vater, jetzt in der Erhöhung natürlich auch durch den Sohn, gekommene Zeit und Stunde oder Zeit und Stunde herangekommen ist, hat Gott sich verpflichtet, es erstens den Seinen zu offenbaren. Hat er es seinem Sohn geoffenbart?
Ja.
Und so konnte Jesus in Kapitel 17, Johannes, gleich das wunderbare sogenannte hohe priesterliche Gebet, mit welchen Worten beginnen? Vater, die Stunde ist gekommen. Ist das jetzt klar für uns? Gibt es eine biblische Seite, die uns sagt, Zeit und Stunde ist uns jetzt bekannt? So, hier mal den Herrn Jesus, nicht? Die Stunde. Wie lange dauerte seine Stunde damals? Einige Tage hier. Vor dem Passafest. Nicht 60 Minuten, bitte. Hier, bei ihm persönlich einige Tage. Noch nicht genug. Seine Widersacher, oder er begegnet seinen Widersachern unterwegs und prompt sagt er ihnen auf den Kopf zu, das ist eure Stunde und die Stunde der Gewalt der Finsternis. So. Jetzt haben wir drei Zeugen gehört. Das ist Jesus. Paulus, Römer 13. Die Dinge wurden alle vor rund 2000 Jahren niedergeschrieben. Auch was wir jetzt bei Paulus lesen. Da dürfen wir uns merken, dass Gott sich eine Ehre daraus macht und auch darin zur Darstellung bringt, dass er kommende Dinge, Ereignisse, Personen, etliche Tage, bevor sie kommen und geschehen, ankündigt. Aber was für Tage? Gottes Tage, etliche Jahrtausende vor uns. Siehe, ich habe euch das Gegenwärtige, sagt ein Prophet, längst verkündet und es ist eingetroffen. Und ich verkündige euch jetzt Neues, was am Ende der Tage geschehen wird. Um den Beweis zu liefern, dass ich der Gott bin, der in zuverlässigster Weise die Dinge zuvor geordnet hat, zuvor verkündigt, damit, wenn sie geschehen, ihr wisset, dass ich, der wahrhaftige Gott, es zuvor, längst zuvor verkündigt habe. Ein Grundprinzip unseres Gottes. Römer 13, Vers 11 und 12. Und dieses noch, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist. Hat Paulus vor 2000 Jahren geschrieben. So, warum? Hat er sich geirrt? Die Propheten im Alten Testament haben ja Dinge geweissagt, die erst wann laufen? Ja, jetzt dann erst, Jahrtausende später. Und dann schreibt Petrus, sie selbst, die Propheten Alten Testamentes, denen Gott diese Dinge nicht geoffenbart, sondern zur Niederschrift übergeben hat, die forschten selber nach, auf welche oder welcherlei Zeit das von ihnen bediente Gotteswort hindeute, nicht? Und fährt weiter, denn ihnen selbst war es verborgen, auf welche Zeit ihre eigene Arbeit, zeitprophetischer Natur, hindeutet. Aber sie forschten damals schon nach. So. Ihnen selber war es verborgen. So. Und dieses noch, da wir den Zeitcharakter erkennen heute, und zwar so genau, dass die Stunde schon da ist. So, wie lange ist jetzt diese unsere Stunde? Nicht nur einige Tage, sondern, weil es sich um eine ganze globale Heilskörperschaft, den Leib des Christus handelt, ist das eine Gottesstunde von einigen Jahrzehnten. Wieso darf ich so frech sein und das mal so sagen sogar? Wenn vor Gott 1000 Jahre sind wie ein Tag, und ein Tag hat nach biblisch neutestamentlichem Zeugnis tatsächlich 2 mal 12 Stunden. 24 Stunden. Dann ist eine Stunde der 24. Teil eines Tages, klar. Und der 24. Teil eines Gottestages, 1000 Jahre, sind wie viel? 42 Jahre. 4 Jahrzehnte. So. Jetzt erkennen wir die Stunde, unsere Stunde. Die ganze Gemeinde Jesu auf dem ganzen Erdenrund, ich habe schon gesagt, die weiß, ohne es beweisen zu können. Es geht nicht mehr 2000 Jahre, bis der Herr kommt, und nicht 200 Jahre, vielleicht 20 Jahre. Oder sowas. Da sind sie zufrieden. Am liebsten schon morgen. Drittens, wir haben beim Herrn Jesus 3 Zeugnisse gehört. Er wusste jetzt um die Stunde in jeder Hinsicht. Wir heute um unsere Gottesstunde für die ganze Gemeinde, natürlich die Welt entsprechend. Und jetzt kommt Johannes im ersten Brief des Johannes. Der ist womöglich noch kühner. Ja, im ersten Brief, im 2. Kapitel. Vers 18, Johannes richtet sich an Kindlein in Christo, und zwar wieder vom Geiste Gottes, der ist dem Johannes in dieser Form inspiriert hat, eingegeben hat, zu schreiben, hat die Dinge so formuliert, Und das ist immer so. Der Zeit nach und dem Inhalt nach, dass es dann der Text genau sitzt, wenn die Zeit und Stunde herangekommen ist. Also, warum ist zum Beispiel die wunderbare Prophezeiung in die Zukunft vom leidenden Gottesknecht, dem Lamm Gottes, in Jesaja 53 in der Vergangenheitsform geschrieben? Ne? Fürwahr, er trug unsere Krankheit und nahm auf sich. Ne? Und er war von Gott geschlagen, um unsere Willen und so weiter. Warum Vergangenheitsform? Weil der Geist Gottes wusste, das wird überhaupt erst wann verstanden? Wenn es vollbracht ist. Ne? Das wird erst hinterher verstanden. Ausgerechnet liest ja der Kämmerer genau diese Stelle, nicht? Und wie Philippus auf ihn zukommt und sagt, was liest du da? Nicht? Verstehst du auch, was du liest? Wie sollte ich verstehen? Also, sehen wir. Und so Paulus, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, da sagen wir, der Paulus hat sich auch wieder geirrt. Nicht? Nein, der musste so schreiben. Angenommen, Paulus hätte so geschrieben, wie wir es, ich Tor, für besser gefunden hätte, dann hätte er schreiben müssen, wenn dann einmal diejenigen Christusgläubigen leben werden, dann wird dann einmal in späteren Zeiten die Entrückung stattfinden. Ja. Wer wäre dann der Geprellte oder die Geprellten? Diejenigen, die Entrückung erleben. Wir angenommen, heute Nacht findet die Entrückung statt. Und wir würden heute lesen, dann einmal in späteren Zeiten, wenn die Entrückung stattfindet. Nicht? Merken wir etwas. Noch einmal, der prophetische Text ist so vollkommen gesetzt nach Zeit und Inhalt. Und, ja, nach Zeit und Inhalt, dass er dann hundertprozentig sitzt, zutrifft, wenn die Zeit und Stunde gekommen ist, um die es ihm geht. Den prophetischen Wort und dem Geist. Also, an Kindlein schreibt er, für heute, die Brüder und Schwestern, die jetzt im Staat Israel zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen, das sind nicht wenige, und zwar in der Hauptsache junge Leute, das sind vorerst Kindlein in Christo. Für die schreibt Johannes damals für heute, der Geist Gottes, und sagt, Kindlein, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. So. Steht so geschrieben. Wer versteht das sogar heute? Kindlein. Kindlein in Christo. Die wissen, der Antichrist lebt schon heute. Kennt ihn noch niemand. Der kommt und wird offenbar noch in Kürze. Nächsten Jahrzehnten spätestens. Deshalb wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Ist das klar? Der Kronzeuge für diese Tatsache, dass Gott immer dann, wenn die Zeit und Stunde herangekommen ist, er es offenbart, und zwar nicht nur länger den Seinen, sondern den Engeln und der ganzen Menschheit. Und zwar gerade dann, wenn es eine unheimliche Stunde gekommen ist, in Offenbarung 14, und dann gehen wir über zu unserem 20. Jahrhundert. Vers 6. Offenbarung 14. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte das ewige Evangelium oder das Evangelium der Zeitalter. Das ist sehr einfach. Da kommt das Wort Jesus Christus gar nicht vor drin. Das ist einfach ein Evangelium, dass das Geschöpf nur den Schöpfer ehren und anbeten soll und sonst niemand. Und wenn irgendein Geschöpf das tut, ist es vor Gott wohlgefällig. Denn mehr kann Gott vorerst nicht von einem Menschen verlangen, der ohne seine Schuld in diese Welt der Sünde hineingeboren worden ist. Das Evangelium der Zeitalter, und jetzt für wen? Um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind, und jeder Nation und Stamm und Sprache und Volk. Also wer hört jetzt die Stimme dieses Engels nicht auf der Erde? Niemand hört es nicht. Alle hören es. Ob gläubig oder ungläubig, ob alt oder jung, ob Antichrist oder Atheist oder gläubig. Alle hören es, nämlich, jetzt kommt der Inhalt. Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre. Warum? Denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. Wer weiß es jetzt? Um die Stunde, nicht nur um die Zeit. Die ganze Menschheit und die Engel, die posaunen sie aus. Verstehen wir, dass es nötig ist für uns, solche Zeugnisse, die uns selten begegnen in der Verkündigung, auf die wir hingewiesen werden, hier ganz deutlich wahrzunehmen. Damit wir nicht in irgendeiner Ecke der Gedanken unseres Herzens nicht denken, ja, Bruder Muhl, also das ist gefährlich, was du da machst und so weiter und so weiter. Nein, nein. Es muss doch noch ein alttestamentlicher Zeuge daran glauben. Und zwar kommt hier in Frage Amos 3. Wir wissen schon, was da steht. Vers 6 und 7. In den ersten Versen werden etwa 5, 6, 7 Beispiele aufgeführt, die für den damaligen Menschen alles Selbstverständlichkeiten bedeuten. Der Höhepunkt einer göttlichen Selbstverständlichkeit wird jetzt angeführt in Vers 7, denn der Herr, Jehova, tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart habe. So, was geschieht also ohne das? Nichts. Im Worte Gottes ist alles schon vorhanden. Es handelt sich darum, dass Gott es uns heute offenbart. Und die Verheißung haben wir. Die Verheißung haben wir. Denn versiegelt und verschlossen werden die zeitprophetischen biblischen Zeugnisse bis zur Zeit des Endes. Dann werden viele es durchforschen und die Erkenntnis wird sich mehren. Zweimal wird diese Aussage in Daniel 12 wiederholt. Und nun,
ja, da könnte man noch eine Nase einstecken. Das 20. Jahrhundert, seit der Geburt Jesu Christi, ist die Stimme in Ordnung?
Ja.
Danke. Also 10 Jahrzehnte, ein Jahrhundert. Das dritte Mal ein 20. Jahrhundert in der Menschheitsgeschichte von Adam. Wir haben gesehen, dass immer beim Übergang von je 1000 Jahren von Gott eine ganz bestimmte Persönlichkeit hingestellt ist, um den Auftakt zu bilden für die nächsten 1000 Jahre, den Inhalt der nächsten 1000 Jahre. Besonders aber hat er wann immer einen ganz gewaltigen Grund und Markstein gelegt, nach je 2000 Jahren. Wir erinnern uns, 2000 Jahre nach dem Fall Adams, Abraham opfert Isaak im Vorbild auf das, was Gott 2000 Jahre später tut, legt den Grund für das Volk Israel mit Abraham. 2000 Jahre später lebt Gott, der wahrhaftige Abraham, Vater der Höhe, mit seinem einzigen Sohn, dem Geliebten, den Grund, in dem er ihn nun opfert. Das Leben der Welt. Und heute leben wir am Ende des 23. Jahrhunderts, am Ende einer dritten 2000-Jahr-Periode. Und wer ist heute auf dem Erdendruck, der nicht merkt, wir leben heute in einer Zeitphase, wie sie noch nie so war. Der ganzen Menschheitsgeschichte. Und im Heilsplan. Und bei allem Betrachten der furchtbaren Dinge, die auf die ganze Schöpfung zukommen, die Bewohner der Himmel und der Erde, dürfen wir im Auge und im Herzen behalten. Ich weiß wohl, was ich, Gott, für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht nie zum Unglück. Für alle. Er hat es aber für gut gefunden. Herr, der gewaltige, große Gott. Seine geliebten Geschöpfe. Nein, ich muss besser sagen. Mit seinen geliebten Geschöpfen. Einen tiefen Weg. Nach seinen Zeitmaßstäben für kurze Zeit zu beschreiten, der unheimlich ist. Unheimlich ist. Um eine Herrlichkeit für immer, für alle zu erreichen, die er ohne die Bereitschaft, diesen tiefen Weg zuerst zu gehen, auch als Gott nie erreichen kann. So. Das uns voraus zum Trost. Dann sind wir, darf ich mal sagen, wenn wir, soweit wir wirklich den Durchblick haben in die Vollendung einer ganzen Schöpfung, die Gott vorgesehen hat und erreichen wird, und dazu noch die Gnade bekommen haben, hineinzusehen bis ins Innerste des Herzens unseres Gottes und Vaters, des Herrn Jesus, den Heiligen Geist, dann erst sind wir fähig, die Unheimlichkeiten der Gerichte Gottes erstens überhaupt sehen zu können und tragen zu können. Und für die Betroffenen was zu tun? Fürbitte zu tun. Denn Gott wartet mit der Erhörung unserer Gebete für unsere Nächsten, für unsere Lieben, so lange, bis er unsere Gebete maximal erhören kann. Und wann ist das erst möglich? Wenn die Situation am verzweifelsten ist, kann er die Gebete maximal erhören, weit überbieten und verstehen. fand in Basel der erste Zionistenkongress statt. Wir wissen, kleine Verschiedenheiten, dass in der Zahl der Jahre, es handelt sich zwischen 3 und 7 Jahren, dass unsere Zeitrechnung in Bezug auf die wirkliche Geburt Jesu 3, 4 oder 5 Jahre zu spät angesetzt hat. Angenommen, für mich bin ich überzeugt, es handelt sich um eine Differenz von 4 Jahren. Da sind alle Theologen und alle Altertumsforscher und Archäologen damit einverstanden. So. Warum? Ich will nur darauf hinweisen. Dann wäre der erste Zionistenkongress nicht 1897, in Basel da gewesen, plus 4 gibt 1901. Genau der Auftakt für das 20. Jahrhundert. Das nur nebenbei. Theodor Herzl, der Präsident dieses ersten Zionistenkongresses in Basel, warum betone ich das? Die Zionisten wollten diesen Kongress in München durchführen. Dann hat die Münchner Finanzjudenschaft, ist bei der Münchner Stadtregierung fertiggebracht, dass dieser Zionistenkongress verboten wurde in München. Und fand dann, als Schweizer freue ich mich natürlich, die Ehre zu haben, dann ist viel dafür, dass er in der Schweiz, ausgerechnet in der Stadt Basileia, was heißt das? Königreich, stattgefunden hat. Und Theodor Herzl, habe ich die Ehre, dass ich in dem Jahr geboren wurde, als er begraben worden ist.
Ist du wirklich der wiederauferstandene Herzl?
Also, hat damals geweissagt, das kann man in den Protokollen nachsehen, wer will, Brüder, Väter, in spätestens 50 Jahren ist unser Ziel erreicht. Existiert ein Staat Israel. 97 plus 50 gibt 47, 48 steht er da. Und was geschah 47? Die UNO in New York beschließt im Plenum, aber jetzt höchste Zeit, ihr Engländer, nach dem Ersten Weltkrieg 1914 bis 17 beschloss der Völkerbund nach dem Ersten Weltkrieg in Genf zu treuen Händen des damaligen englischen Weltreiches gelegt. Balfour-Deklaration 1917, 20 Jahre nach 97, den Juden muss im Lande ihrer Verheißung ein Staat geschaffen werden. So, Balfour-Deklaration. Die Engländer haben das prompt, ich will es gnädig machen, versäumt durchzuführen. Nach dem Ersten Weltkrieg, na, die Rotpunkte stellen die Kriege dar. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Ja. Die Engländer haben versagt. Hier. Stellen wir uns vor, zum ersten Mal in der Menschheitsweltgeschichte ein Krieg von globalem Ausmaß, also mit einem Wort, ein erster Weltkrieg. Und in Matthäus 24 bedeutet das in der Auslegung Jesu, erstens, solange nur auf der Erde hin und her Kriege sind, einmal da, einmal dort und dann Kriegsgerüchte gehört werden von verschiedenen Seiten, sagt er, das ist doch nicht das Ende dieser Zeitalters. Begründung, denn es kommt eine Zeit, da wird Nation wieder Nation, Königreich wieder Königreich, eins kriegerisch auf den Nacken des anderen springen, was ist das? Das Weltkrieg. Das sagt er, das aber ist der Anfang der Geburtswehen des Endes. Weltkrieg. Geburtswehen haben ja was normalerweise als zur Folge? Dass etwas oder jemand geboren wird. Erster Wehenanfall, erster Weltkrieg. Zwischen dem Ersten Weltkrieg und dem Zweiten eine Wehenpause. Zweiter Wehenanfall 1939. Ein zweiter und weiterer Wehenanfall ist in der Regel immer stärker als der vorangehende. Normal. Und siehe schon, nach dem zweiten Wehenanfall ist ein Staat geboren, was unmöglich war, wäre normalerweise, sagt der Herr in Jesaja 66, wer hat je gehört, dass sowas gibt? Dass an einem Tage ein Land zur Welt kommt, ein Staat geboren wird. Das mache ich. Jesaja 66. Bitte geboren wird. Erster Wehenanfall, zweiter Wehenanfall. Aber der Staat ist erst wie geboren, der hat noch keine Boden. Nicht? Das Mädchen, das da geboren wurde, nicht Israel, ist immer weiblich. Ne? Den Nationen gegenüber ist das männlich. Der erstgeborene Sohn gegenüber den Nationen. Sagen wir Sohn. Der Körper ist da, geboren, aber kein Boden. Da fehlt noch der Geist. Ne? Aber ist da. Entschuldigt, wenn ich weiterfahre, nach einem zweiten Wehenanfang ist der da. Und leider sehe ich ein dritter, wenn auch ganz kurzer, schrecklicher Wehenanfall ist nötig, damit da noch der Boden kommt. Wir werden das noch näher sehen. Wir haben ja hier begonnen. 1897, 20 Jahre später, 1917, Balfour-Deklaration, die erkläre ich im Ablauf einer Wehen-Etappe. Hier sagte die Hebamme, jawohl, es ist was unterwegs. Im ersten Wehenanfall. Und hier schon ist es da. Schaut, ist alles da. Warum habe ich da so heranwachsende Bäumchen hingesetzt? Da wurde der Feigenbaum gepflanzt, meinetwegen gesät. Er wuchs inzwischen. Hier ist er schon in Erscheinung getreten, als effektiv da. Und hier schon, oder hier ist er effektiv da. Ja. Und da schon, dass die Sache im Verborgenen läuft. 1947, also 17 Völkerbund in Genf. Erstmal alle Nationen kommen zusammen und beschließen nach der Bestimmung des englischen Lord Balfour, den Juden ein Staatswesen zu gründen. 1917, 20 Jahre später, 50 Jahre später, oder nochmal 30 Jahre nach 17, 47, beschließt zum zweiten Mal jetzt, nicht nur ein Völkerbund, sondern eine UNO. Nicht nur in Genf, sondern in New York, ist das auch eine Verstärkung. Beschließt die Vollversammlung der UNO, aber jetzt, nach der Hitlerzeit, höchste Zeit, ihr Engländer, das zu tun, was schon vor 30 Jahren hätte geschehen sollen. Bitte. 30 Jahre vorher, 1917, hätten die Engländer mit einem Federstrich, was tun können, den Staat werden lassen. Hätte niemand gewarnt, auch nur daran zu denken, da was dagegen machen zu können. Nachdem aber England eins hier versagt hat und hier die Untreue geübt hat, gegen diesen wunderbaren, wie soll ich sagen, Auftrag als Treuhänderschaft in die Hand der Engländer gelegt, dass den Juden jetzt der Staat geschaffen wird, haben sie direkt Untreue geübt. Abgemeldet, Flotte im Mittelmeer, aus mit unserem Mandat, wir wollen nichts mehr damit zu tun haben. Das war in der Nacht 1948, nein. Ja. Und das geschah in der gleichen Nacht. Der Staat Israel wird ausgerufen. Ich sage ja, zum Glück haben sich die Engländer die Ehre, den Staat Israel gegründet zu haben, sondern der Gott Israels allein. Erst. Und was ist mit dem seit fast 1000 Jahren herkommenden englischen Weltreich gesehen? Kann man in einer solchen Sache, in Bezug auf das Volk Israel und Juda, kann man das einfach liegen lassen oder direkt untreu? Das ist eine in der Gegebenheit einer Treuhänderschaft den Engländern anvertraut worden. Und das lehnen sie eines Tages, einer Nacht einfach ab. Was macht Gott? Was ist England heute, das Weltreich? Ein Trümmerhaufen. Globale Nationen. Kann Gott reden? Hat er in Bezug auf Hitler geredet? Merken die Menschen etwas?
Nein.
Nein. Also. In den nächsten 50 Jahren, sagte Theodor Herzl, werdet ihr sehen, steht der Staat Israel da. War er wirklich ein Prophet?
Ja.
Der Staat Israel steht da, 1948, die Zionisten versammeln sich. Wir können unseren Verein auflösen, nicht? Warum? Das Ziel ist erreicht. Es sei denn, wir hätten für die nächsten 50 Jahre ein noch unmöglicheres Ziel ins Auge zu fassen als unsere Väter vor 50 Jahren. Tatsächlich. Was haben die beschlossen? In den nächsten 50 Jahren muss der Staat Israel seine messianische Stellung unter den Nationen erreicht haben. Ich sage noch ein bisschen mehr. Ich bin überzeugt, Sie haben wieder recht. Ich bin überzeugt, Sie haben wieder recht. Warum kann ich das so ruhig sagen? Weil ich von so vielen Seiten in dieser Hinsicht einfach Seiten und Meldungen in der Bibel und jetzt von Israel und von Weißbeuer einfach überwältigt dastehe, wir haben ja selber etliches gehört in diesen Stunden, dass unser 2000 das gewaltige, große, die große Wende gekommen ist. Ganz sicher das Ende unseres 20. Jahrhunderts. Seid ihr einverstanden? Ich auch. Ja. Und dass wir Mitternacht um Mitternacht die gewaltigsten Dinge zur Durchführung kommen. '48 plus 50, nehmen wir mal an, was die Zionisten da beschlossen haben, dann sind wir bei 98. Ist das ungefähr bei 2000? Ja, ich stelle manchmal bewusst dumme Fragen. Dann sitzen Sie. '88, '97, '17, 20 Jahre später, '47, UNO, und jetzt in den letzten 50 Jahren ist von hier aus '47, wieder 20 Jahre später, was? '67, ist da auch was passiert?
Jerusalem
und Sinai. Ist das auch etwas? Schon wieder ein Rhythmus von 20 Jahren. In einem ganz bestimmten Zeitpunkt. In einer Erfüllung. Ganz gewaltig. Und so wäre ich nicht erstaunt, dass innerhalb weiterer 30 Jahre, wie hier, eben dann 20 plus 30 gibt die 50. Was ums Jahr 2000 herum, die Dinge laufen und sich erfüllen, wie Jesus sagt nun, von dieser Generation, denn der gegenwärtige Staat Israel wird im Neuen Testament, ja, sogar im ganzen Alten Testament, dargestellt als Feigenbaum. Genau genommen stellt der Feigenbaum nicht ganz Israel dar, sondern nur den Stamm Juda, den Herrscherstamm. Ganz Israel wird bezeichnet, das Haus Israel ist der Weinberg des Herrn, der Herrscher, Jehova. Ganz Israel. Und was sagt Jesus im Gleichnis vom Feigenbaum? Ein Feigenbaum war gepflanzt inmitten eines Weinbergs. Also der Weinberg ist ganz Israel. Und der Feigenbaum, ob es ein flacher Weinberg sei oder so einer, ein Feigenbaum überragt, beherrscht den Weinberg. Ne? Eigenartig, dass es sich nur um einen Feigenbaum handelt. Einsam. Nicht um Feigenbäume. Nur einen. Es gibt noch einen Stamm Juda. Und der Stamm Juda ist im Weinberg Gottes in ganz Israel der Herrscherstamm. Der alles überragt. Und aus welchem Stamm kommt unser Herr?
Aus Juda.
Stamm Juda. Er ist der Herrscher. Der Zeichenbauer. Und wenn wir denken, ja, dass erstens Jesus eines Morgens hungert ihn, er sieht von weitem einen buchstäblichen Feigenbaum im vollen Blätterschmuck, dann weiß er was. Wenn der gesund ist, dann hat er jetzt schon Frühfeigen. Und in den Propheten lesen wir, dass die Seele Gottes nach Frühfeigen begehrt. Das heißt, aus Juda Erstlinge haben möchte. Eine Seele begehrt nach Frühfeigen. Jetzt Jesus buchstäblich, es hungert ihn, er sieht einen Feigenbaum im Blätterschmuck und jetzt hätte er gern Frühfeigen. Er kommt heran, zu seinem Erstaunen, keine einzige Frühfeige. Denn es war nicht die Zeit der Feigen, lesen wir noch. Sagen wir, ja, wie will der Herr Jesus da Feigen lesen, nicht? Und dann verflucht er den Baum, weil er keine Feigen hat. Was kann der arme Baum dafür, ne? Nein. Das heißt, der Baum ist bis in die Wurzel krank. Wenn er voll im Blätterschmuck dasteht und keine Frühfeigen hat, dann bringt er überhaupt keine Feigen nach. Das weiß der Fachmann. So. Dann sagt er, verflucht seist du, Feigenbaum. Das war wieder mal in Juden. Für dieses Zeitalter.
Verflucht hat er nicht gesagt.
Bitte?
Verflucht hat er nicht gesagt. Er hat nur gesagt, es ist von dir niemand mehr ja. Für den Äon. Und nur der Petrus kommt am nächsten Tag und sagt, der Baum, den du verflucht hast, der wusste immer mehr.
Dankeschön. Hat er recht gehabt oder hat er nicht recht gehabt?
Du hast immer recht.
Ja, merken. Für diese Zeitalter komme keine Frucht von dir. Ne? Stimmt, keine Frühfeigen, also ist hoffnungslos. Jetzt, in einem Gleichnis sagt Jesus, ein gewisser Mensch hatte einen Weinberg. Und inmitten seines Weinbergs hat er einen Feigenbaum gepflanzt. Verstehen wir jetzt? Ne? Inmitten in Israel, der Herrscherstamm Juda, Feigenbaum. Und er kam, der Herr des Weinbergs, kam in seinen Weinberg, tritt vor den Feigenbaum und sieht, der hat keine Frucht. Dann sagt er den Weingärtner, heißt es, du, hau den um, hat doch gar keinen Wert. Der macht ja nur das Land unnütz, belastet das Land. Dann sagt der Weingärtner, Herr, habe noch etwas Geduld mit ihm. Ich will um ihn graben und Sünder reden. Vielleicht, dass er dann doch Frucht bringt. Wenn nicht, dann mögest du ihn umhauen. Achtung! Ich stelle jetzt ein Rätsel auf. Der Herr des Weinbergs ist ohne Zweifel Gott. Christus. Kam Gott in Christus? Und war er 3 Jahre da? Jawohl. Da kam Weinberg 3 Jahre. Und sucht Frucht und findet keinen. Wer könnte jetzt der Hüter des Weinbergs sein? Also der da kommt, ist der Herr. Und der sagt, weg mit. Keine Frucht kommen mehr, stimmt mit dem überein. Es ist einer da, sagt Herr, habe Geduld. Ich will. Darf ich schnell etwas hinzufügen? Was dürfte offenbar werden, wenn der Pfleger des Weinbergs, natürlich auch des Feigenbaums, sagt, habe Geduld mit dem Feigenbaum? Ich will um ihn graben und Dünger legen. Was liegt in dieser Aussage?
Dass er das bisher nicht gemacht hat.
Dass er das bisher nicht gemacht hat, mindestens etwas an der Pflege des Feigenbaums versäumt hat. Das stimmt hundertprozentig. Wieso? Weil wieder in den Sprüchen Salomos geschrieben steht, wer seines Feigenbaums wartet, genießt seine Frucht. Stimmt's also? Da hat also der Pfleger
etwas unterlassen. Jetzt, wenn der Herr des Weinbergs Gott oder Christus ist, nicht? Der Weinberg Israel und der Feigenbaum Juda, wer könnte jetzt als Pfleger in Frage kommen? Das ist das Rätsel. Wer war es?
Michael.
Hallo! Hallo, ja. Michael. Michael ist der von Gott eingesetzte Hüter Israels. Aus der Engelwelt, mit seinem Heer. Bitte. Wenn wir ein Gleichnis auslegen, dann dürfen wir nicht etwa so auslegen, der Herr des Weinbergs ist Gott und der Feigenbaum ist Juda, nicht? Und der Pfleger ist ein gewöhnlicher Mensch. Steht hier. Wenn der eine Mensch Gott ist, nicht? In der Auslegung, und der Feigenbaum nicht eine menschliche oder eine botanische Angelegenheit, sondern jetzt ein ganzer Volksstand, nicht? Dann kann der andere Mensch, muss auch in göttliche Hoheit, mindestens in die Hoheit von eines Geistwesens, ausgelegt werden. Dann stimmt die Gleichung. Dann haben wir die Waagebalken im Gleichgewicht. Wenn da alles göttlich ist und da drüben ist nur ein Mensch, nicht, dann macht das so. Nicht? Also ich dürfte ja dieses Rätsel noch aufgeben, damit wir sehen, wie wunderbar es ist, wenn wir auf jede Einzelheit achten, die im Worte Gottes unserer Bibel geschrieben steht. Wie dann alles nicht nur stimmt, sondern vor unseren Augen sich so entwickelt, ausbreitet, wächst. Widersprüche verwandeln sich in herrliche Harmonie und Unmöglichkeiten in gewaltige Gottesmöglichkeiten, die alle uns überwältigen in der Weise, dass wir nicht mehr anders können, als allem glauben, was geschrieben steht.
Aber nun musst du dir noch überlegen, wie weit du heute Abend noch kommen willst. Es sind schon 5 Minuten über die Zeit. Oh, ja. Wenn wir dir noch 10 Minuten zugestehen, dann hast du eine Stunde von 75 Minuten gehabt. Also überlege, halte ein und überlege. Hinter oben, wo willst du hin?
Bitte?
Ja,
noch 20 Minuten. Also, wenn das Gremium das bestimmt,
wenn das Gremium 20 Minuten noch Geduld hat, nicht? Ja. Dann werde ich mir Mühe geben, nicht schon wieder nach 10 Minuten aufzuhören.
Es ist noch nicht Mitternacht. Wir wohnen nicht auf dem Söller.
Aha. Ja. Stimme aus der Wüste, danke. Es sei noch lange nicht Mitternacht. Also. 1967. Jerusalem, Sinai. Dann haben wir den Yom Kippur-Krieg erlebt. Was heißt Yom Kippur? In der dritten Festordnung im Herbst in Israel. Heißt das Fest des Versöhnungstages. Ausgerechnet, den haben die Feinde Israels, darf man mal sagen, missbraucht, um Israel in diese furchtbare, verzweifelte damalige Lage zu versetzen. Haben dann aber erleben müssen, dass auch das raffinierteste Programm gegen Israel heute zum Scheitern verurteilt ist, ohne Zweifel zum Vornherein. Und alles, was der gegenwärtige Staat an Verzweiflung noch erleben wird, wird für den Gott Israel immer eine Gelegenheit sein, seine Treue genau nach seinen Prophezeiungen und Verheißungen unter Beweis zu stellen. Jeder Zweifel, der die Situation sein wird, der weiß wie bald, wird die Rettung Gottes vor den Augen aller Nationen umso gewaltiger sein. Nun sehen wir hier, wir leben heute an der Stelle da. So. Der Plan wurde erstellt 1966 hier.
Da war also noch nichts von 67 und weiter bis 73 und jetzt hat die Stunde 1980 geschlagen, also die Minuteneinteilung unserer Stunde 1980. Bisher liegen die Dinge hinter uns. Eigenartig, also ihr konntet ja wissen, ich bin 1904 geboren und habe die Ehre, mal schon bisher am Leben erhalten geblieben zu sein, oder nicht die Ehre, sondern die Gnade, bitte schön, die Gnade. Also, was jetzt von 1980 bis 2000 geschehen wird, liegt noch vor uns. Und wie konnte ich wagen, hier in der nächsten Zukunft bis zum Jahr 2000 schon hier zu schreiben 1983, 1990, 1997, 2000. Dass die Jahreszahlen stimmen, ist klar, aber was die Ereignisse betrifft, ist nicht klar. Auch für mich nicht. Das heißt, ich habe, weil mir das Jahr 2000 als Wendepunkt bekannt ist, kurz vorher oder nachher, bekannt ist, überwältigenderweise bekannt ist, mit vielen Brüdern zusammen, habe ich mal versucht, weil hier der Rhythmus 97, 17, 47, 67 plus 30, 97 mal probeweise eingesetzt. Nicht? Ich sage also gar nicht, so ist es und so kommt es nicht. Also was die Ereignisse betrifft. Nur als eine Möglichkeit, dass man jetzt zurück wissen, wie die Reihenfolge der gewaltigen Ereignisse aussieht, wie das nun eingeordnet sein könnte. Bitte. Darf man das? Darf man das prüfend erforschen? Ja. Warum? Weil die Zeit und Stunde gekommen ist. Also, wir haben hier zwischen 90 und 97 eine in der Hauptsache rote Zone vor uns. Vor 1990 zurück, 7 Jahre, 1983, eine vorwiegend Grünzone. Was will ich damit sagen? Etwas, was ich noch nie von irgendeinem Ausleger gehört habe oder gelesen, wenn jemand das schon, wenn das schon der Fall wäre, würde er sich melden, es wäre für mich und uns alle gut, dass eines sehen, hören, lesen wir schon in den Tageszeitungen und von allen Schriften der Gläubigen auf dem Erdenrund, dass solange die Feinde Israels, es sei die Araber, es sei die Araberwelt, es sei der Kommunismus, solange die jetzigen Feinde des Staates Israel noch in ihrer Macht stehen, wie sie heute stehen, solange kann der gegenwärtige Staat Israel die wunderbaren Verheißungen von Frieden und Segnungen nicht erreichen. Es muss also etwas geschehen, dass die sämtlichen Feinde Israels beseitigt werden. Antwort? Hamaketon. Ganz hier. Nein, ein dritter Weltkrieg. Ein dritter Weltkrieg. Heute ist Freitagabend. Wir haben noch vor uns den Sabbat, morgen, 10 Uhr eine Versammlung. Und dann nach Programm nur noch am Sonntagvormittag und Nachmittag.
Und Montag früh.
Montag früh, aber da haben wir wahrscheinlich noch Feier des Brotbrechens, oder nicht? Nicht unbedingt.
Ich weiß es nicht. Das vielleicht, wenn da auch drin sind, oder eher ist das
weniger. Das sehen wir dann noch.
Aber du hast ja auch noch morgen am Samstagabend und da machst du anstatt nicht mehr dann deine nicht mehr.
Ja. Genau. Das wollte ich gerade vorsagen. Ja. Ja. Gut.
Hier habe ich in dieser Schemazeichnung 1966 erstellt, einen dritten Weltkrieg hingesetzt. Spätestens heißt es hier, habe ich gewahrt, 1983. Ich darf noch erinnern an die erste Arusa-Konferenz 1957. Es war dort nach 14 Tagen die letzte Stunde, also die Bibelstunde. Da sah ich im Propheten Daniel Zusammenhänge, die ich wagte damals zum ersten Mal vor der Versammlung auszusprechen. Bat die Geschwister doch bitte die Tonbänder abstellen. Der Inhalt meiner Darlegung war eine Auslegung des 8. Kapitels im Propheten Daniel. Warum? Weil dort Vers für Vers die heutigen politischen, geografischen Gegebenheiten vorliegen und es in diesem 8. Kapitel dreimal hintereinander heißt, dieses Gesicht geht auf die bestimmte Zeit des Endes, es geht auf die Zeit des großen Zorns, es geht auf die Zeit am Ende der Tage. Dreimal im gleichen Kapitel. Und dort in dem 8. Kapitel ist die Rede vom Gräuel der Verwüstung. Und auf diese Sache nimmt Jesus in Matthäus 24 und Lukas 21 Bezug, wenn er was sagt. Jetzt ist er in der Antwortreihe an seine Jünger, die ihn gefragt haben, Herr, wann wird das sein? Wer ist das Zeichen des Endes dieses Zeitalters und das Zeichen deiner Wiederkunft am Ende des Zeitalters? Hat die Erklärung gegeben, unter anderem dann, wenn Weltkrieg zum ersten Mal erscheint, das ist der Anfang der Wehen des Endes, der Endzeit, und fährt dann weiter, so und so und so und so, und sagt dann, wenn ihr dann den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen sehen werdet, an heiligen Orten, wer das liest, sagt Jesus, der beachte es, nämlich was, dass ich, Jesus, die danielische Prophezeiung in ihrer Vollerfüllung wohin verlegen sei, ans Ende dieses Zeitalters. Also, da habe ich gesagt, gut, Daniel 8, sehen wir mal der Reihe nach genau an, die heutige Situation. Und zwar, was dort, da werden wir morgen früh näher ansehen, was dort alles geschrieben steht, konnte wie Theologen und Weltgeschichtsspezialisten erklären, die Danielschen Prophezeiungen, die haben sich schon Jahrhunderte vor Jesus Christus so buchstäblich erfüllt. Ja, dass die Sache hinter uns liegt. Es gibt also nichts in der Zukunft etwa noch zu suchen. So, das Ihre Meinung? Die Meinung habe ich schriftlich eines Theologen, der schrieb, weil das, was im Buch Daniel geschrieben steht, sich anschließend, also wieder zwei, drei Jahrhunderte später, so buchstäblich erfüllt hat, kann das Buch Daniel unmöglich ein prophetisches Buch sein. Da hat einer hinterher den Propheten spielen wollen, als alles passiert ist. Was sollen wir hierzu sagen? Am besten gar nichts. Ne? Ich habe gesagt, ich danke schön, dass das, was da geschrieben steht, sich so nochmal buchstäblich erfüllt hat. Ne? Im Übrigen bin ich ganz anderer Meinung. Sondern mit verstehen wir, das, was in den Tagen Alexanders des Großen und nachher mit den Diadochen geschah, ist das, was wann geschehen wird? Am Ende der Tage. Und was dort war, wird wann wieder sein? Am Ende der Tage. Das war eine Vorführung auf der Weltbühne des alten Erdkreises, was am Ende der Tage global und universal geschehen wird. Und dann haben wir verstanden. Und jetzt, da ist ersichtlich, dass ein dritter Weltkrieg, Auseinandersetzung Ost-West,
so endet von allen
Gegensätzlichkeiten vorher, dass der Westen den Osten vollständig überrennt, vollständig zunichte macht und zur Weltherrschaft kommt. Gewalt. Und dass sich diese Weltherrschaft, in dem Fall der USA, in vier Weltteile, also verwaltungsmäßig teilt, ein US, wie sagt man dem, Protektor oder
Gouverneur,
ja, befehligt den Westen, dann haben sie sowieso einer den Osten, einer den Norden und einer den Süden. Der Südliche sitzt in Ägypten und der Nördliche in Syrien oder vielleicht wieder Assyrien, Assur. Die Westlichen und Östlichen sind dann mit der Zeit nicht mehr gefährlich. Und derjenige, wie damals nach Alexander dem Großen, war ein Nachfolger Alexander des Großen mit dem berüchtigten Namen Antiochus Epiphanes. Nach der Meinung der Juden, der Schriftkenner und uns, die typische Modellvorführung für den kommenden Antichristen.
Das war der Syrer.
Ja, bitte.
Der Syrer. Der kam von Syrien.
Ja, er war stationiert in Syrien, war aber ein Grieche, der Nationalität nach, dem Blut nach, ein Israeliter. Und so wird es beim Antichristen sein. Das ganze Griechentum, die ganze griechische Wissenschaft und die Humanität, der Humanismus der Griechen, beherrscht heute den ganzen Westen. Und was die Griechen produziert haben an Griechenland, war die Wiege aller modernsten Erfindung der Wissenschaft. Das hat sich nun im ganzen Westen verbreitet. Die Römer haben nach die Griechen militärisch besiegt, aber die Griechen haben die Römer kultusmäßig und wissenschaftlich besiegt. Und nach dem römischen Weltreich kam das englische Weltreich und nach dem englischen Weltreich kommt es dann das USA, amerikanische Weltreich. Ich darf hier schon voraus skizzieren, was wir morgen ganz genau wieder auf einem anderen Plan sehen werden, nämlich, dass ja Gott den Nebukadnezar in Form des gewaltigen Standbildes den Ablauf der Weltgeschichte zeigt, was die Weltreise betrifft, die nacheinander zeitlich über die Erde verteilt erscheinen, zeitlich nacheinander und geografisch von Osten nach Westen, bitte hier ist Osten, von Osten nach Westen sich ablösen. So. Babel im Osten. Persien war schon bis und mit Kleinasien nach Westen gerückt. Babel und Persien lagen östlich von Israel, von Jerusalem. Jetzt kommt das erste Weltreich westlich von Israel, nämlich das griechische, Alexander der Große. Und nach den Griechen kommt weiter das Römerreich. Hat seine Macht schon auf das heutige Großbritannien gelegt, nicht wahr? Britannien war schon eine römische Provinz. Und aus dieser römischen Provinz ist das englische Weltreich ein Reich, das zum ersten Mal das ganze Erdenrund umfasst. Das ist auch etwas, nicht? Wächst also die Sache. Die Engländer haben zweimal versagt, Gott gegenüber, hätten sie Gelegenheit gehabt, nicht zu versagen. Wer hat dann die jahrhundertelang die größte Missionsgesellschaft gehabt? Wer hat die gewaltigsten Bibelausleger und Bibelkonkordanzen? Und was dergleichen alles gilt? Das war doch England. Wunderbar. Das waren die von Gott geschulten und gemeinten Leute nun fähig, mit der Macht versehen, den Staat Israel zu schaffen. So. Und weil Gott in seinem Zuvorforschen, Zuvorkenntnis dieses Versagen und die Untreue der Engländer schon kannte, hat er was gesagt. Dann sorge ich bei Zeiten dafür, dass von euch ein Ableger im äußersten Westen erscheint, der führt dann das durch, was am Ende der Tage geschehen muss, um Israels Willen. Und diese Folge der Weltreiche, die in Bezug auf Israel und Jerusalem
da war, hat Babel mit Jerusalem etwas zu tun gehabt. Blöde Frage. Babylonische Gefangenschaft. Hat Persien mit Jerusalem und Israel etwas zu tun gehabt? Hat Griechenland etwas mit dazu getan? Antiochus Epiphanes, Alexander der Große. Hat Rom etwas mit Jerusalem zu tun gehabt? Da, da Augustus römischer Kaiser war, war die Zeit erfüllt, dass der Sohn Gottes erscheint. Die Engländer versagen. USA bleibt. Diese Folge der Weltreiche wird ja nun dem Nebukadnezar wie vorgestellt? Als ein menschlicher Organismus. Als ein menschlicher Organismus. Du, König von Babel, ist das Haupt. Beder und Perser, Brust und Arme. Griechen, Bauch und Lenden, Römer, Schenkel, Füße, Zehen. Ich fahre jetzt ganz schnell weiter. Also ich bleibe hier, ist Osten. Bis hier ist, geht die Sonne auf, und hier ist Westen. Also, Rom ist bekannt, das vierte. Griechenland das erste westlich, Rom das vierte, das dritte westlich von Israel und Rom das vierte. Und jetzt soll von Rom aus Schenkel weitergehen bis zu Füßen und Zehen. Man hat das ausgelegt, kennen wir alle. In Ostrom und Westrom. Wisst ihr, was ich da sage? Da müssten wir wieder auf die Bühne gehen, wo eine Balletttänzerin ein Bein nach Osten streckt und das andere nach Westen. Nein. Sondern im Römischen Reich kommt eine Zeitspanne, damit wurden wir in der Schule nicht nur belehrt, sondern geplant, was mich betrifft. Eine Zeitspanne, die ist überschrieben. Heiliges Römisches Reich, deutsche Nation. So. Wer weiß denn noch? Ja, großartig. So. Jetzt bleiben wir dabei. Achtung. Wenn das Haupt ganz im Osten ist, nicht, und die weiteren Organe immer westlicher rücken, dann können wir ja die Schenkel und Füße nur wo tun? Im äußersten Westen. Dort finden die letzten Entscheidungen statt. Also, tatsächlich. Die germanischen Nationen, deutsche Nation, haben sich verlagert bis nach Amerika. Nicht? Engländer, Deutsche, Germanen und so weiter. Und Römisches Reich, die romanischen Nationen haben sich abgesondert nach dem äußersten Westen bis Südamerika. Stimmt's? Passt das jetzt überall mit zwei Schenkeln in der gleichen Richtung? Dann sind dort die Füße. Also, ich möchte hier nur wieder zu zeigen versuchen, wie unsere Bibel äußerst sachlich, äußerst natürlich ist. Wir brauchen gar nicht zu pressen und Kunstakrobatikstücke uns zu leisten, damit es endlich ein bisschen stimmt in der Schrift. Jetzt das Letzte. Die 20 Minuten schon vorbei, schon lang.
Noch nicht ganz.
Noch nicht ganz. Ein kurzes Wort. Der dritte Weltkrieg wird sehr rasch gehen. Das heißt dann einfach, im Osten ist keine Kraft, wenn es losgeht. Ahnt man schon. Ne? Und jetzt sehe ich, sage ich, wie ich es sehe, dass nach einem dritten Weltkrieg halt ein Schrei über das Erdenrund, wie es nach dem Ersten Weltkrieg war, habe ich erlebt nach dem Zweiten. Nie wieder Krieg, nicht? Ganz klar. Nie wieder Krieg. Und die USA sagen so. Wir haben jetzt die ganze Welt, die ganze Menschheit, das ganze Erdenrund unter unserer Kontrolle. Wir richten jetzt ein Weltfriedensreich auf, wie die Welt es noch nie gesehen hat. Und ich sehe, dieses Weltfriedensreich wird etwa 7 Jahre dauern. Ein Weltfriedensreich, nicht nur wie die Welt es noch nie gesehen hat, sondern Zustände zum Verwechseln mit den Zuständen vom tausendjährigen Reich. Und das dann in diesem wunderbaren Weltfriedensreich, der schon lebte Antichrist, es wunderbar versteht, diese Erfüllung von biblischen Verheißungen, das Ersehnte aller Nationen wird gekommen. Friede und Sicherheit ist garantiert. Ich konstruiere gleich noch weiter. Tagesbefehl, sämtliche Kriegsindustrie auf dem ganzen Erdrund wird umgeschalten auf Friedensindustrie. Was ist dann auf unserem Erdenrund in noch 2-3 Jahren möglich? Kann dann, und ist ganz praktisch auf Israel zu beziehen, ist es dann zum Beispiel möglich, ja, ich will nur sagen, da kommt eine Verordnung, der Staat Israel erhält die Grenzen bis an den Euphrat. Bumm, nichts zu machen. Die Steppengebiete von Jerusalem, von Israel bis an den Euphrat und die Wüstengebiete werden jetzt nur noch Friedensindustrie, ne, in den nächsten 2-3 Jahren in Fruchtgefilde verwandelt. So steht geschrieben. Und dann erst, wenn genügend Wohnraum da ist und genügend Nahrung, lesen wir, dann lässt Gott keinen einzigen der Söhne Israels, allen Völkstämmen mehr zurück unter den Nationen, dann ruft er alle zusammen. So. Ich sage, diesen 7 Jahren, das sind 7 fette Jahre. Gab es das im Alten Testament auch schon einmal, 7 fette Jahre? Von den damaligen 7 fetten Jahren folgten was? 7 magere Jahre, das sind die letzten. Und die 7 mageren Jahre und ihr Inhalt ist nun in unserem Gotteswort ganz klar, bis in alle Einzelheiten festgelegt. Da sage ich, wenn es so weit ist hier, hier in dieser Grünzone der fetten Jahre auf ganz Erdenrund und Israels Willen, da schließt nämlich Gott mit den 144.000, die hier zum Glauben kommen. In diesen 7 fetten Jahren wird der Tempel in Jerusalem gebaut. Kann niemand was dagegen haben? Aber gleichzeitig wird in der Ebene Sinja die dritte Weltmetropole Babel gebaut. Gleichzeitig. Der Antichrist versteht es, diese Segnung in Gänsefüßchen auf seine Mühle zu bezeugen. Ich bin der Christus, der vor 2000 Jahren, er hat es wohl gut gemeint, aber vollständig versagt nicht. Bitte schön, ist nicht alles da, was geschrieben steht? Friede und Sicherheit, Israel, alle Verheißungen da, ein Tempel in Jerusalem, fehlt gar nichts. Das Ersehnte aller Nationen ist gekommen. Ich füge hier noch die letzten Worte an, die der berühmt gewordene amerikanische Militärchef über alle Militärgattungen der USA, Maxwell Taylor, hat jemand den Namen gekannt. Der hat ein Buch herausgegeben, überschrieben, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kriege rüsten? Das ist ein Bibelwort des Apostel Paulus. Und führt nun als militärisches Elektronengehirn aus, wenn ein dritter Weltkrieg kommt, so, dann haben wir Amerikaner die Pflicht, diesen dritten Weltkrieg zu gewinnen. Dadurch würde endlich den dritten oder den durch diesen dritten Weltkrieg würde dann jene ethische und moralische Grundlage gegeben sein, damit endlich einer geplagten Menschheit ein wirklicher Weltfriede gesichert werden kann. Doppelpunkt Pax Americana. Das Buch kam etwa vor 7-8 Jahren heraus, ist natürlich sofort aus dem Welthandel zurückgezogen worden. In der Zürcher Zeitung auch ein Auszug aus diesem Buch zum Glück. Ich wollte die Hauptsachen rot unterstreichen, ich habe es aufgegeben, das ist so gewaltig, was da steht. Also merken wir, da liegt da drüben schon allerhand vor. Und habt ihr gehört, dass der Chef der NATO, der amerikanische General,
H-A-I-G.
Ah ja, Haig. Wie heißt es zum Vornamen? Ha. Eine Zürcher Zeitung hat geschrieben, Alexander der Große ist wieder erstanden. Der heißt Alexander, nicht? Der hat den Generälen der NATO gesagt, ihr seid ja nichts wert. Ihr versteht ja gar nicht, um was es geht. Mit euch kann ich nicht mehr arbeiten. Ich trete zurück. Und was war denn da vor 2 Monaten? Wurde ein Attentat auf ihn geplant und versucht. Ist zum Glück missglückt. Die wussten, der Mann wäre fällt. Ich komme in die Gegenwart. Wenn zum Beispiel Khomeini als Antwort auf eine Bitte des Papstes, er soll doch die Geister freilassen, und die Amerikaner seien doch anständige Leute und so, und hat auf seine christliche Stellung natürlich Bezug genommen, der Papst, weil er weiß, Mohammed anerkennt ja auch Christus als wenigstens Propheten. Antwortet Khomeini dem Papst, auch dieser Jesus kann mich nicht retten vor Carter, vor Präsident Carter. Ja, was wird denn da offenbar? Der weiß irgendwie schon etwas. Man kann sich aus seiner Stellung gegen die USA gar nicht erklären. Wie gut ginge es ihm jetzt, wenn er der Freund der USA wäre?
Als das Volk Israel aus Ägypten befreit wurde, auszog, da lesen wir, das soll alles in Eile geschehen. Alles in Eile. Trotzdem in tadelloser Ordnung. Und so sind wir jetzt da, da ja bald unser Auszug aus dem Ägypten unserer Erde vollzogen werden wird durch die Entrückung. Dass wir die letzten Vorbereitungen treffen in Eile. Und so hängt jetzt schon der dritte Plan da, eine Stunde nach der anderen schon. Wobei ein Plan genügen würde, um eine ganze Konferenz von bis mit einem Monat auszufüllen. Nun, der Herr ist in keiner Verlegenheit, durch viel oder wenig zu helfen, in Kürze gewaltige Dinge verständlich zu machen, die normalerweise weiß wie lange brauchten. Wenn ich gleich dazu übergehen darf,
ich sag gar nichts, ich habe nur einen richtigen Stecker reingesteckt.
Also, was haben wir hier vor uns? Ein Überblicksschema über unser Erdenrund. Wir sehen, wie auf einer Landkarte, Norden, Westen, Süden, Osten. Da haben wir eine Mittelpartie, die das Gleiche, das Zentrum ist im Vorbild, Vordarstellung von dem, was heute nun global zur Durchführung kommt. Wir haben hier die Mitte, die es sich nach Gottes Ordnung geziemt, Jerusalem. Jerusalem ist in Bezug auf die geografische Lage Mitte der Erdteile. Ich habe da eine Skizze ausgearbeitet. Ich darf kurz das so sagen, als Beweis. Wenn ich auf dem Globus unserer Erde den Gegenpunkt von Jerusalem ins Auge fasse, dann bin ich ungefähr in der Mitte des vielen großen Ozeans und dann sehe ich beim Globus die Erdteile, Europa und so weiter, nur ganz am Rand, die Ufer, von den übrigen Erdteilen. Das heißt, der Beweis von der Gegenseite, dass Jerusalem wirklich Nabel, Schwerpunkt, Mittelpunkt aller Erdteile ist. Krieger Aufenthalt. Also, ihr darf nicht in einen Dörfer kommen. Das ist okay. Israel, Jerusalem, als Mitte, ja. Die Schrift sagt Nabel oder Nabe der Erde. Nabe ist der Mittelpunkt eines Rades und der Nabel ist der Mittelpunkt, der Schwerpunkt eines Menschenleibes und gleichzeitig das Kabel des Lebens, der Nabel, für eine Neugeburt. Nun, im alten Erdkreis war Jerusalem schon der Mittelpunkt. Wir können das auf einer Landkarte mit einem Zirkel kontrollieren. Wir setzen eine Zirkelspitze in Jerusalem ein. Ich darf gerade sagen, das brauchen wir nicht abzufotografieren und zu skizzieren. Solche Pläne liegen oben drauf. Und ich glaube, es sind...
Damit war der Letzte.
Bitte?
Damit war der Letzte.
Schon der Letzte weg? Ist die Schwester nicht da, die... Bücher betreibt?
Nachher.
Bitte?
Nachher.
Ah ja, gut, danke. Also, nämlich Jerusalem. Bitte. Der damalige äußerste Osten war Indien. Wir lesen im Buche Esther, Ahasverus herrschte von Indien bis Äthiopien. Und die Flotte Salomos ging bis Tarsis in Spanien. Und bekannt ist der biblische Ausdruck der äußerste Norden. Und wenn ich Zirkelspitze in Jerusalem einsetze und habe Indien, Äthiopien, Spanien, Östen, Norden, ganz genau. Das nur als kleine Einführung von kleinen Data. Dann haben wir im Süden, also in der arabischen Halbinsel, Ismael, Mohammed, und haben dann im Osten das Perserreich und im Westen das griechische Weltreich. Dann und im Norden, ja, da kamen die Perser und die Babylonier, jeweils sprachen vom Norden ein. Aber was wir jetzt beachten wollen, ist erstens Standbild, dass Gott den König Nebukadnezar im Traume gezeigt hat. Ein Standbild steht. Das, was Gott über Daniel, dem Nebukadnezar, offenbart, ist vorerst nur der Schatten, den dieses im Weltall stehende Standbild der Ordnung Gottes in den Weltreichen des Kosmos, was diese Ordnungen, diesem göttlichen Standbild auf der Erdoberfläche an Schatten darstellen. Der Mensch geht über die Erde wie ein Schatten. Und das Gesicht hat nur ein Schatten von welchen Dingen? Die in den Himmel sind. So. Jetzt besteht aber zwischen dem Schatten horizontal auf der Erde und dem Körper, der den Schatten wirft, eine unbedingte Übereinstimmung. Was hier übereinander ist, vom Haupt bis zu den Füßen, von oben bis unten, in senkrechter Richtung, ist in gleicher Ordnung wohl beim Schatten vorhanden, aber nur horizontal nebeneinander. Das Haupt ist das Äußerste am Schatten und je tiefer die Körperteile kommen, umso näher rücken sie dem Fußpunkt. Und der Fußpunkt ist der einzige Punkt, wo Schatten und Körper zusammenfallen. So. Also noch einmal, wenn ich so mache, dann ist das Gleiche, was hier wesenhaft ist,
im Kosmos verteilt, vom Thron Gottes oben heißt das, bis hinab auf die Erde, der Fußpunkt. Die Erde ist der Schädel seiner Füße. Das Gleiche, nur ist das, was im Weltall so ist, senkrecht, ist auf der Erde horizontal nebeneinander und ist nur noch ein Schatten von dem Gewaltigen, was da vorhanden ist. Also, wenn wir Verständnis haben wollen für die Ordnungen in den Himmel, müssen wir uns begnügen vorerst mit der Ordnung der Schatten. Und so sagt erstens Daniel dem Nebukadnezar, der Gott, der Geheimnisse offenbart, hat dem König kundgetan, was am Ende der Tage geschehen wird. Also, das ganze Buch Daniel mit dem gewaltigen Inhalt mannigfaltigster Aussagen und Gerichte, Geschehnisse, erfüllt sich erst wann? Voll. Am Ende der Tage. Das hindert unseren Gott nicht nur nicht, entsprechende Vorerfüllungen in einem kleinen Erdkreis zur Schau zu stellen, durchzuführen, bevor das Ende der Tage da ist. Um, wenn die ungeheuren Dinge in letzter Realität zur Durchführung kommen, es den Seinen schon zuvor verständlich machen zu können. Verstehen wir? Wenn ich merke, ein Auftraggeber, der hat einen Bau bestellt, sagen wir ein prächtiges Landhaus, ich lege ihm meine Pläne vor, nach seinen Wünschen habe ich die gemacht, und ich merke, der versteht die Pläne nicht. Was mache ich dann? Dann sage ich, darf ich Ihnen ein Modell machen für Ihr Haus? Ne? Ja, weil das eben aus Pappdeckeln genügt. Ne? Ich sage, ja, gern. Jetzt ist das Modell fertig. Ne? Jetzt erkläre ich ihm am Modell. Ich deute immer aufs Modell, ne? Und sage, sehen Sie, das ist Ihr Landhaus. Stimmt das?
Nein.
Stimmt das, was ich sage?
Nein.
Stimmt nicht? Das ist nur Pappdeckeln. Ne? Das ist nicht dein Landhaus. Aber er versteht es. Das ist das Hauptgebäude, das ist die Garage, das ist der Garten, das ist der Gemüsegarten, Blumengarten, das ist Eingangstor, die Haustür ist reines Eisenholz, prächtige Kunstschmiede, Tor und so weiter. Ich lüge ihn ständig an, wenn das buchstäblich nehme. Ne? Und so setzt Gott für uns, die wir nicht seine Pläne verstehen, nicht? Modelle vor unseren Augen, deutet immer auf die Modelle, nicht? Und sagt so, und wenn wir genau hinsehen, stimmt das ja gar nicht, was da passiert ist. Ne? Lange nicht. Ne? Wir werden es gleich sehen in Daniel 8. Ne? Ich will es gleich hier aussprechen. Da heißt es, die Vorführung auf der damaligen beschränkten Bühne auf unserer Erde, da heißt es, im Blick auf